PodCannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Nick Woltemade hat sich den Ball geschnappt. Elfer und der VfB sind ja so ein Thema in dieser Saison. Jetzt schauen wir mal, wie sich Nick Woltemade anstellt. Der Ball liegt auf dem Punkt gegen Kevin Müller. Woltemade läuft an, schießt ins Tor! 3:1 für den VfB! Und Stuttgart kann doch noch Elfmeter!
Nick Woltemade kann Elfmeter und der VfB Stuttgart kann Ostalb. Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim 3:1. Darüber sprechen wir in gewohnter Runde mit Felix Mahler.
4 Punkte in Kicktipp. So.
Das ist mein Einstand. Und wie viele Punkte hat ein Philipp Meisel?
Dazu möchte ich nichts sagen. Grüße in die Runde.
Grüße auch an euch da draußen. Wir haben hier diese Folge auch als kleinen Jahresabschluss vorgesehen. Das heißt, wir werden im mittleren Teil so ein bisschen auf unsere persönlichen Momente 2024 zu sprechen kommen. Und ja, es gab einige. Es war ganz schön schwer, sich da einige rauszusuchen. Aber wir versuchen da das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, haben aber natürlich im Sandwich Heidenheim als Rückblick und den FC St. Pauli als Vorausschau. Ein bisschen NLZ ist auch dabei und ich würde sagen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns direkt über das Spiel reden, beziehungsweise lasst uns einfach mal zuerst den Trainer hören, wie er das 3:1 in Heidenheim bewertet.
Ja, wir haben mit einer Mannschaft gerechnet, die heute uns mit allen Mitteln versucht, das Leben schwer zu machen. Ich glaube, das war direkt sichtbar. Wir haben sehr viele nicklige Zweikämpfe gesehen, sehr viele Situationen, die dann auch abgepfiffen wurden auf beiden Seiten. Das war der Fight, den man erwarten konnte. Und ich glaube, dass zumindest recht schnell klar war, dass wir heute in der Lage sind, den Fight anzunehmen. Das haben wir getan. Gehen dann in Führung durch eine schöne Kombination auf unserer linken Seite. Haben das Spiel einigermaßen unter Kontrolle. Was mir gefehlt hat, war unser Spiel in die Spitze, insbesondere in der Anfangsphase. Wir wollten viel häufiger eigentlich in die rote Zone spielen, vor die Kette spielen, haben zu häufig zurückgespielt, da teilweise dann noch das Pressing ausgelöst. Das wurde im Laufe des Spiels besser, kriegen dann durch einen Ballverlust das 1:1 und dann war es natürlich enorm wichtig, direkt vor der Halbzeit noch das 2:1 zu machen. Das hat uns sehr geholfen, denke ich auch, in der zweiten Halbzeit, wo wir dann aber so, ich glaube, 55., 60. geht's los, eine Phase haben, in der wir ja uns unter Druck setzen lassen, zu viele Standards auch dort wieder zulassen und dann natürlich nochmal eine sehr große Chance zulassen auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht, wer es war von Heidenheim. Ich weiß nur, dass Alex dann einen riesen Save macht, uns im Spiel hält. Und kurz danach machen wir dann das 3:1. Und das war natürlich dann die Entscheidung. Möglicherweise hätten wir vielleicht sogar noch einen mehr machen können. Das wäre aber sicher nicht das gerechte Ergebnis gewesen. Ich glaube trotzdem, dass der Sieg in Ordnung geht. Aufgrund der Anzahl der Chancen, aufgrund der Anzahl der Situationen, die wir im gegnerischen Strafraum dann auch hatten. Und sind heute wirklich sehr, sehr froh, in diesem schwierigen Spiel mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Dankeschön.
Sebastian Hoeneß nach dem Spiel und Philipp und Felix, wir haben uns in der letzten Woche darüber unterhalten, dass es das Wichtigste sein würde, in diesem Spiel die Umstände anzunehmen, den Kampf anzunehmen, jeden stumpfen Grashalm anzunehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das hat geklappt und das war, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg für den VfB. Ne?
Kann man so sagen. Hast du auch in einer WhatsApp wunderschön verpackt, wie immer. Machst du sehr
Danke.
Gut. Ich hatte nach sehr langer Zeit mal wieder ein Sofaspiel hatte ich schon wirklich lange nicht mehr. Ja, also, dass ich den VfB nicht live im Stadion gesehen habe, sondern eben zu Hause auf dem kuscheligen Sofa. Und mir sind auch die beiden Dinge tatsächlich noch am präsentesten. Ja, Mindset und Disziplin. Wobei das eine ja das andere bedingt irgendwo. An so einem Spiel kannst du nicht glänzen, musst es auch gar nicht. Oder andersrum ausgedrückt, du glänzt dadurch, dass du eben diese Sachen auf den Platz bringst. Ja. VfB hat es auf den Platz gebracht, er hat es konstant auf den Platz gebracht. Mir ist eine Szene noch ganz besonders präsent vor Augen, ich weiß nicht mehr, Spielstand, aber da läuft ein Heidenheimer Angriff über die linke Seite und zwei oder drei Spieler sprinten wirklich mit zurück an die eigene Grundlinie. Ich glaube, die Wagnermann und Führich waren sie, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber also da hast du wirklich gesehen, okay, die haben heute keinen Bock, dass hier irgendwas anbrennt, ja, sondern die machen diese Laufwege, die sind die, die wehtun. Das sind auch die, die sie normalerweise gerne mal auslassen. Vor allem Führich ist bekannt dafür, solche Dinge gerne mal kurz vielleicht anzuziehen, so ein Alibi-Läufchen, und dann guckt dazu, wie irgendjemand anders die Sache aufräumt, ja. Und auch wenn die gar nicht eingegriffen haben in diese Situation dann noch in Form eines Zweikampfes oder sonst wo, ist es einfach eine Aussage, die du damit tätigst, ja. Es gibt einfach Laufwege, die haben eine Message, und das war in dem Fall so, und das hat mich sehr gefreut, denn da wusste ich, heute brennt hier nichts an, auch wenn mir, das möchte ich explizit betonen, im zweiten Spiel in Folge eine Schiedsrichterfehlentscheidung meine Tipp-Kick-Punkte klaut, ja, also
jetzt kommt der wieder mit seinen exklusiven Sichtweisen auf Spiel. Meinst du den Elfer?
Was war denn die Fehlentscheidung?
Ich hätte den Elfer nicht gegeben, tatsächlich.
Okay. Also,
ich hätte ihn nicht gegeben. Ich verstehe, dass man ihn gibt. Der ist auch regelkonform. Ich, Philipp Meißel, als Schiedsrichter auf dem Platz, hätte ich die Situation in Echtzeit bewertet, was ja der Fall war. Es war kein Wahreingriff, sondern es war eine Echtzeitbewertung. Mir hätte es nicht ausgereicht im Echtzeitbild, um dafür einen Elfmeter zu geben.
Du regst dich einfach nur darüber auf, dass dein Tipp nicht aufgegangen
ein
ist.
Ein Stück weit schon. Es war nicht ganz so krass wie das Spiel zuvor. Aber der Ball war aus, Christian. Ja?
So ging es Frank Schmidt ja auch nach dem Spiel. Also der wollte als Erster die Szene sehen, natürlich im Eifer des Gefechts. Ich konnte ihn da auch verstehen, aber ich glaube, als er dann hinterher ein paar Minuten später in der Pressekonferenz saß, war es schon auch okay.
Ja, das, wie gesagt, also ich...
Ich glaube, es ist genau die richtige Reihenfolge. Er hat es auf dem Platz entschieden, auf dem Platz gegeben, und dann ist es halt nicht genug, um es als glasklare Fehlentscheidung zurückzunehmen. Ich glaube, hätte er das hier nicht gesehen, hätte es auf VfR auch nicht gegeben. Also es war jetzt kein harter Elfmeter, aber halt genug, und gerade wenn du gibst im Spiel, kannst du nicht zurücknehmen.
Das ist sehr gut beschrieben, Felix. Vielen Dank, dass du meine Arbeit gemacht hast in dem Fall.
Und der kriegt kein Geld vom DFB.
Nein, natürlich nicht. Aber ein weiterer schöner Aufhänger, um mit Knut Kircher drüber zu diskutieren. Also schon mal ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle, unabgesprochen, denn der gute Mann ist diese Woche noch hier bei uns im Studio, wird mit uns über gewisse Dinge parlieren, und das sind natürlich Schiedsrichterleistungen logischerweise im Fokus, wenn der deutsche Schiedsrichterchef hier spricht.
Definitiv. Philipp Meißels Tipp hin oder her, Felix. Der Moment, an dem ich gemerkt habe, dass das ein guter Nachmittag wird, war, als die erste Chance saß. Also das war 20 Minuten so ein richtiger Kampf, wie er im Buche steht, vor allem häufig dort in Heidenheim. Aber dass der VfB das erste Mal gefährlich vors Tor kommt und uns direkt klingelt, da wusste ich, dass, weil das hat in den letzten Jahren in Heidenheim gefehlt. Da haben sie ordentlich gespielt, aber das Tor nicht gemacht, und du hast gewusst, wer das erste Tor schießt, wird dieses Spiel gewinnen. So einfach war das letztes Jahr, und in dem Fall hast du gleich gemerkt, okay, der VfB ist voll angespitzt.
Ja, mal wieder in Führung gegangen, ne? Ja. Letzten Spieler eher Rückschlägen hinterhergelaufen, was sie ja können offensichtlich. Aber ja, der nächste Moment war das, auch wenn wir Daten nachher sehen, der Kampf und so zeigt sich auch da deutlich. Aber was der nächste Bereich war direkt vor der Halbzeit, fängst dieses Gegentor, das bisschen doofe Gegentor, und kommst direkt danach zurück und setzt nochmal eins rein vor der Halbzeit. Und spätestens da, weil die Leistung nonstop über 90 Minuten sehr ordentlich war, wie für Heidenheimer Verhältnisse, du kannst da nicht brillieren in Heidenheim, du musst da halt dagegenhalten, das haben sie getan. Da war nichts von wegen, die zweite war jetzt irgendwie deutlich besser als die erste, das war wirklich 90 Minuten einfach wirklich sehr gut konstant, jeder auf dem Platz war, seine Aufgabe gelöst. Aber gerade das, dass du eben nach so einem doofen 1-1 noch vor der Halbzeit zurückkommst, nochmal in Führung gehst, das war schon ein sehr, sehr wichtiges Zeichen.
Ja, und es war wirklich ein Spiel, ich mag diesen Begriff auch nicht, so wie wir, ich glaube, wir haben so ein paar, es gibt so ein paar Floskeln, die man gerne verwendet, die ich oft unpassend finde, aber in dem Fall war es wirklich so, der VfB trat halt in Heidenheim auf wie eine Spitzenmannschaft. Alleine deswegen, weil er auch immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht hat. Erste Chance, erstes Tor. Dann, kurz vor der Pause, als gerade das Spiel so ein bisschen, ne, Heidenheim schießt den Ausgleich, Stadion ist wieder da, und in dem Fall war wirklich der psychologisch wichtige Zeitpunkt vor der Pause, ja, dass du direkt den Wind aus den Segeln nimmst und dann in dieser allerschwierigsten Phase des Spiels, als nämlich wirklich vieles auf ein 2-2 schon hindeutete, und ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre auch nicht unverdient gewesen, wenn in der Phase es 2-2 fällt. Da dann aber den entscheidenden Angriff zu setzen, den Elfer rauszuholen, das Ding zuzumachen.
Ja, direkt rein in diese gute Heidenheimer Phase, ja, die das Spiel vielleicht sogar ganz hätte kippen lassen, ehrlich gesagt.
Und die klassische These, Felix, ist, ein früherer VfB hätte dieses Spiel nicht gewonnen.
Kann gut sein, ja. Wobei man da nicht vergesse, dass der VfB nach der Halbzeit auch eine Drangphase aufs Dritte hatte. Also danach kam die von Heidenheim, danach kam die gute Parade von Nübel. Und ich habe es auch nicht 1-1 so getippt. Mein Tipp war lange 2-1 und dann der Konter. Jetzt war es lange 2-1 und Elfmeter. Aber genau auf sowas hatte ich gepocht, dass halt den 2-Tore-Abstand herrscht. Den brauchst du halt in solchen Spielen. Haben sie geschafft. Deswegen das Ding verdient gezogen.
Er hat den Namen gerade genannt, Philipp. Deswegen würde ich den Punkt direkt aufgreifen. Auf unserem Sendungsplan steht Diskussion um Keeper Alexander Nübel.
Ja, die muss man führen mittlerweile. Da bin ich eindeutiger Meinung, ehrlich gesagt.
Also wir reden natürlich, wir versuchen das natürlich wie immer schön aus allen Perspektiven zu sehen. Und ich glaube, es gibt Argumente für, gegen, wie immer. Fakt ist, ich glaube, in diesem Heidenheim-Spiel kann man das am besten abbilden. Beim 1-1 sieht er nicht gut aus. Allerdings, Felix hat es gerade angesprochen, ein Monster-Safe, der dich vor dem 2-2 bewahrt. Aber auch wenn man sich so ein bisschen bei den Kommentaren umhört, wenn man in der Kneipe sich unterhält mit Fans, alle sind so ein bisschen, wissen nicht so richtig, wohin damit, ne?
Ja, aber deswegen fand ich auch das von Hoeneß nach dem Spiel sehr logisch, dass er jedes sich ihm bietende Mikrofon nutzt, um eine Lobeshymne abzulassen, einfach um diese Diskussion, so sie denn einseitig geführt wird, im Keim zu unterdrücken. Und das ist auch richtig so. Nur dennoch, also eine Diskussion führen heißt ja nicht, man knüppelt jetzt auf diese Person ein, aber man kann sich dem Ganzen halt dezidiert nähern. Und dann musst du eine Sache feststellen oder eine Statistiken dir zumute oder zugute führen, die eindeutig sind. Ja, wenn ich also schaue, dass der Torhüter in den letzten, ja, andersrum, ich lese mal ein paar Zahlen vor. 0,03, 0,06, 0,08, 0,01, 0,06 und 0,02. Das sind 6 XG-Werte der letzten VfB-Gegentore, der letzten 14.
Heißt übersetzt, ich erkläre das nur kurz an der Stelle, falls sich nicht jeder mit XG-Werten auseinandersetzt, die Chancenqualität war sehr gering, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, der VfB hat eigentlich aus Nicht-Situation Tore kassiert, kann man so sagen.
Die Torwahrscheinlichkeit.
So ist es. Die Torwahrscheinlichkeit ist äußerst gering gewesen, trotzdem vielen Tore.
Das ist natürlich nicht eine Frage immer nur des Torwarts, sondern aber auch von anderen Spielern, aber er ist halt der Letzte in der Kette.
Richtig. Und man kann eigentlich an diesen Toren oder an vielen dieser Tore ist eigentlich nur eins dabei, wo ich sage, das ist ein klassischer Aussetzer. Das war das gegen Union, wo er den Ball eigentlich entweder mit über die Latte tippen kann oder fangen, was er, glaube ich, will, und dann fällt er runter und dadurch fällt das Tor. Alle anderen Tore, jo, ne, Glücksschüsse und so weiter gibt's auch viel, aber der Punkt ist, da ist ein Thema, ja. Interessant finde ich aber nicht nur diese statistischen Zahlen, sondern gleichzeitig auch das, dass man eigentlich nicht spürt, dass es weder ihn noch die Mannschaft verunsichert, was da passiert. Das finde ich interessant. Frühere VfB-Torhüter, ich nenne mal zwei Namen, Langerak und Tüton. Wenn da irgendwie der erste Abwurf nicht gelang, war das Spiel für die gelaufen. Du wusstest ganz genau, da wird heute noch mindestens ein, zwei große Böcke kommen da noch und der verliert dir im Zweifel das Spiel.
Vor allem steckt es sich auf die Vorderleute an.
Genau. Ja. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Das finde ich so interessant. Ja. Also auch scheint Nübel das Talent zu haben, so ein, sag ich mal, so eine Situation, aka Patzer, aka muss man ihm hauptsächlich zurechnen, das Gegentor, innerhalb von Sekunden von sich abfallen lassen zu können. Ja, der bürstet es ja quasi weg. Das ist danach nicht mehr präsent. Und demzufolge kann man auch nicht wirklich von einem Problem sprechen, finde ich, dass der VfB hat. Man sieht aber nur ganz klar, ich danke auch an Jens an dieser Stelle, falls du zuhörst, er sich die Mühe gemacht hat, diese Zahlen rauszusuchen. Ich habe nur geklaut in dem Fall. Aber da siehst du, dass da halt was ist. Ja, nur wenn man die Gesamtgemengelage betrachtet, finde ich, muss man halt beide Seiten mindestens sehen. Und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte.
Und was ich halt auch spannend finde, ist, das sind jetzt die XG-Werte der Gegentore. Das schnelle Abschütteln hast du erwähnt. Das finde ich auch, das fand ich gegen Union besonders auffällig. Ihm unterläuft dieser Fehler, der wirklich glasklar in dem Fall sein Fehler war. Schüttelt das ab, hat in der zweiten Hälfte ein, zwei gute Saves wieder. Und steht auch nach dem Spiel, wird er erstens von allen geherzt vor der Kurve und steht aber auch so da, als wäre nichts gewesen. Und ich glaube, als Torhüter brauchst du diese Verrücktheit auch zu sagen, ja, es ist halt so, dass wenn dir ein Fehler unterläuft, dann mündet er meistens in Gegentor. So ist es halt. Aber einen guten Torwart von einem durchschnittlichen Torwart unterscheidet halt die Fähigkeit, damit umzugehen und zu wissen, situativ, das kann passieren und dann geht's halt weiter.
Hier bitte Oliver Kahn-Meme einfügen.
Sag ja Eier, wir brauchen Eier.
Ja, aber er ist ja auch gereift. Der ist ja auch schon ein paar Tage älter, das Tortalent mit 20 oder so. Das ist auch vom Niveau her kein Tyton, vom Niveau her kein Längerack. Der hat Dinge auf Schalke erlebt, so jung Kapitän, hat nicht ganz funktioniert, geht zu den Bayern, da viel einstecken müssen, Monaco schon mitgemacht. Von dem her, der ist ja, glaube ich, einfach gereift. Dazu hat er auch diesen, das Wort gefällt mir, aber mir fällt gerade kein besseres ein, diesen Kult um ihn. Jedes Mal, wenn er selbst einen Ball einfach nur flach aufnimmt, kommt Nübel aus der Kurve. Also ich glaube, Selbstbewusstsein ist da aus der Mannschaft auch. Ich sehe da jetzt auch kein akutes Torwartproblem in dem Sinne. Also vor allem für den VfB nicht, vor allem nicht für die Jahre bis 2026. Danach musst du weiter gucken. Aber wo ich einsteigen würde bei dem Thema, ist, dass er, glaube ich, nicht das Zeug hat oder nicht perspektivisches Zeug hat, um wirklich bei den Bayern Nübel zu ersetzen, Neuer zu ersetzen. Und das ist, glaube ich, das größere Thema dann für die deutsche Torwartposition, aber jetzt nicht für den VfB selbst.
Möchtest du Herrn Nübel möglicherweise langfristig beim VfB hineinreden?
Ich weiß nicht, was man machen kann nach 2026. Mir gefällt der Weg mit Simon immer noch. Muss halt gucken, wie der dann in anderthalb, zwei Jahren dasteht. Weiß auch nicht, wie viel dann kosten würde 2026, was sein Plan ist, ob er nochmal wechseln will, aber wie gesagt, die reine Leihphase, jetzt sehe ich kein Problem, war ein guter Rückhalt bisher, hat auch Spiele schon gewonnen. Leverkusen zum Beispiel den Punkt gewonnen. Ich glaube, eher das größere Bild ist da vielleicht.
Das wäre Philipp, du hebst schon den Finger ganz kurz. Den Punkt wollte ich nämlich machen, den hast du mir gerade schön weggegrätscht. Und das ist nämlich fast das, man kann auch fast sagen, Beruhigende aus VfB-Sicht an der Stelle, der jetzt zuletzt 4 Pflichtspielsiege in Folge gefeiert hat. Wo Alexander Nübel immer mal wieder eine Szene hatte, wo er nicht gut aussah. Aber der entscheidende Punkt, ich sag mal, am Ende zählt er das Ergebnis. Alexander Nübel hat dem VfB noch kein Spiel verloren, aber er hat ihm schon Punkte gewonnen, nämlich gerade in Leverkusen. Es gab, wie gesagt, auch gegen Union stand er da. In Bremen ist Duxch, glaube ich, kurz nach dem 2-2 richtig, frei vor ihm und er wehrt ihn ab und sonst steht es 3-2 für Bremen. Selbst bei der Klatsche in Belgrad ist er 2-3 Mal zur Stelle, sonst geht es noch höher aus. Und das ist, finde ich, ne?
Wenn ich nochmal den Jens zitieren darf an dieser Stelle. Frankfurt 3 Gegentore aus 1,33 XG. Ja, Bochum 0 aus 0,69, Belgrad 5 aus 1,47, ja, Bremen 2 aus 1,59 und Union 2 aus 1,39, Young Boys 1 aus 0,19 und Heidenheim 1 aus 0,15. Ich würde mal sagen, 1, 2, 3, 4 dieser zitierten Spiele oder Fälle kannst du das nicht nur allein einen Torhüter anlassen. Da ist ein ganzer Mannschaftsverbund, der halt in verschiedenen Situationen schlecht verteidigt und dann landen wir, egal wie du es drehst, wendest, irgendwann wieder bei dem Thema Standardsituation, ja, sowohl bei der Vermeidung dieser als auch bei der schlussendlichen, beim Wegverteidigen oder das einfach abarbeiten, hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon. Das Thema ist einfach präsent. Muss der VfB auch dran arbeiten? Glaube ich, wir sind uns alle einig, wenn wir die Gegentore pro Spiel anschauen, das sind nicht mehr knapp 1,9, nicht mehr ganz, ja, also knapp 2 pro Spiel, so ein bisschen weniger, aber immer noch zu viele. Wenn du wirklich was erreichen willst, ja, muss die Gegentorquote runter und da gehört eben neben dem Torhüter Nübel, der sicherlich seine Themen hat, auch die ganze Mannschaft dazu. 10 weitere Spieler, die jeweils bei jedem Spiel irgendwo auf dem Platz stehen.
Ich glaube, das rundet den Komplex auch ganz schön ab. Der VfB und Alexander Nübel haben an der Stelle sicher ein Thema, aber kein Problem. Denn dazu sind die Ergebnisse einfach da. Und also jetzt nach dieser Klatsche holst du den Punkt in Bremen, den erkämpfst du dir und feierst 4 Pflichtspielsiege in Folge, kommst in Regensburg weiter, schlägst Union, schlägst Bern, schlägst Heidenheim. Genau das, was wir gesagt haben. Dieser Spielplan, der dir ein Stück weit reinläuft und dazu kommt, um dann die Überleitung hinzukriegen. Obwohl Spieler wie Undav, Leveling, El Bilal fehlen, der VfB trifft und trifft und trifft. Und es gibt einen, der trifft nicht nur, der ist auch der Ballfestmacher.
Das Einhorn.
St. Nick.
Der Nikolaus.
Er ist
der Picknicker. Ja.
Es gibt, also wir reden ja fast jede Woche über ihn. Jeder redet, ja, ich habe Style und das Geld.
Ja, richtig.
Sehr gut. Oder Polizei.
Ja. Oder Polizei. es ist einfach beeindruckend, wie sich dieser Kerl entwickelt hat. Und wir haben es ganz am Anfang gehört, er macht den Deckel drauf, er wischt dieses Elfmeter-Problem, wenn es je eins war, weg, zumindest vorübergehend. Hat eine Attitüde auf dem Platz. du hast schon erzählt, Philipp, wir hatten einen kleinen WhatsApp-Austausch am Sonntag. Ich habe dir ein Peter Crouch-GIF geschickt.
Und, korrekt.
Das ist was, der Vergleich wird natürlich oft angestellt, aber es ist wirklich so, dass Nick Woltemade einfach unfassbar stark am Ball ist.
Ich finde auch den Quervergleich mit Gerassi gar nicht so verkehrt, den hier und da schon aufgemacht wurde. Der mal ein paar Bälle festmacht, das erste Ding, wie er das einleitet, ist ja absolut überragend für Mittelstädt. Einer, der einen Elfmeter auch mal reinmacht, das fand ich auch ganz nett. Bin jetzt nicht bei Elfmeter so tief in Psychologie drin, aber ich glaube, in die Mitte schießt ist erstmal mit die klügste Wahl, weil der Keeper im Zweifel springen muss. Wahrscheinlich dachte, komm, bin mir auch nicht so ganz sicher, ich hau mal in die Mitte lieber, damit er drin ist, Fluch vorbei und weiter geht's. Also gibt schon ein paar Vergleiche, auch Sascha Kalajdzic wegen der Körpergröße. Aber ja, egal wie, er ist ja nicht Gerassi, er ist ja nicht Peter Crouch, er ist Nick Woltemade. Und ich glaube, er überrascht schon einige, wenn wir jetzt zurückblicken auf die Erwartungshaltung beim Saisonstart.
Ganz interessante Aussagen zu Nick Woltemade gab es nach dem Spiel in Heidenheim vom VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Hören wir mal rein.
Ich habe es draußen schon sehr deutlich gemacht, deutlicher, als ich es wahrscheinlich normalerweise tue. Ganz klar, Man of the Match an allen drei Toren beteiligt, leitet das erste mit ein, das zweite auch, indem er, und das wollten wir ihn auf der letzten Linie erstmal positionieren, dann dreht er raus, verlagert den Ball das dritte hat er auch eingeleitet, bevor er dann selber auch den Elfmeter gemacht hat. Und auch sonst hat er, finde ich, viele Situationen gehabt, die uns geholfen haben, hat auch mal Druck rausgenommen, wenn er Bälle festgemacht hat oder gefoult wurde, was teilweise eigentlich das letzte Mittel auch ist gegen seine Statur. Und das tut uns insbesondere in so einem Spiel gut. Nick ist in einer sehr guten Form, hat eine Topquote und war heute für uns der Spielentscheider. Und das freut mich für ihn, weil er einfach, das habe ich jetzt draußen auch schon mehrfach gesagt, ein Junge ist, mit dem es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten, weil er offen ist, lernwillig ist, Charakter hat, auch Dinge einfordert, eine Meinung hat zu den Dingen. Und das ist eine gute Basis für Entwicklung. Und der hat genau das jetzt gezeigt und ist jetzt voll dabei.
Ja, Sebastian Hoeneß leitet es selbst ein, sagt, sowas mache ich normalerweise nicht in dieser Form. Aber er hat wirklich erkannt, dass da ein Spieler ist, der nicht nur Tore schießt, Tore vorbereitet, sondern offensichtlich auch charakterlich schon so gefestigt ist, dass er auch damit klarkommt, wenn er einen Bankplatz hat wie in Bremen, dass er nicht gemeldet ist wie in der Champions League. Er weiß dann, du kriegst deine Minuten, du kriegst deine Chance in Heidenheim und jetzt vielleicht gegen St. Pauli oder in der zweiten Hälfte gegen Union und da glänzt er einfach.
Dann bin ich mal wieder für das Wasser zuständig, ja?
Bitte.
Okay. Also. Dann,
wir warten natürlich auf die YouTube-Kommentare. Herr Meisel, ich weiß ja nicht, ob Sie eine Brille benötigen oder mit welchen Augen Sie
aufhabe,
dieses Spiel sehen.
Ich aufhabe. Nein, also ich gehe vieles davon mit. Alles eigentlich zwei Dinge. Erstens, diese Überraschung finde ich unangebracht, weil jeder, der diesen Kerl schon ein paar Jahre hat spielen sehen, da musste man nur nach Sandhausen gucken, hat klipp und klar gesehen, was da für ein Potenzial schlummert. Ja, das ist nichts Neues. Ja, herzliche Grüße an Horst Steffen an dieser Stelle, der war maßgeblich dafür mitentscheidend, dass der Spieler sich so entwickelt hat in Elversberg, in dieser Ausleihstation, in der ersten, die er von Bremen gemacht hat. Hat er bei ihm hinbekommen, beim Wahid Fagir leider nicht. Ja, da hat der VfB nämlich auf das gleiche Modell gesetzt, bring einen verheißungsvollen jungen Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs zu einer Mannschaft, die Fußball spielt, mit einem Trainer, der Spieler entwickeln kann. Mal gucken, was geht. Bei Fagir ging nichts, bei Woltemade ging alles. Ja, aber überraschend ist es nicht, was du aktuell siehst, finde ich zumindest. Das kann man, ich will nicht sagen erwarten, aber das konnte man klar prognostizieren, dass wenn der Minuten bekommt und Vertrauen, dann wird er das zurückzahlen. Ja, und nichts anderes siehst du gerade. Interessant finde ich, und das hat Woltemade in den vielen seiner Statements, die er in den letzten Wochen geben durfte, musste, konnte, glaube ich, zweimal explizit erwähnt, Private Sessions. Ja, der junge Mann, der ist nicht nur sehr lernbegierig, sondern der fordert das auch ein. Der hat also zusätzlich zur klassischen Trainingsarbeit mit der Mannschaft Sonderschichten eingelegt. Mit Markus Fregin beispielsweise, gehe ich zumindest davon aus, oder mit Jesper Smets, ohne es zu wissen, das sind die beiden Videoanalysten. Ja, aber auch mit Malik Fatih, David Kresidlo oder natürlich Sebastian Hoeneß selbst, der war auch mal Stürmer, der wusste auch, wo das Tor steht, auch wenn er nie auf diesem ganz hohen Niveau abgeliefert hat, aber der wusste schon, wie das funktioniert. Ja, die werden dem jungen Mann schon ein paar Dinge gesagt haben. Und diese Dinge nimmt er an, er nimmt sie auf, er ist quasi ein Schwamm. Ja, und das kommt dann zusammen mit der Situation, ich habe eine Personalsituation in dem Kader, die mir eben plötzlich mehr Minuten ermöglicht, und dann hole ich das Maximale aus diesen Minuten raus. Ja, und deswegen im Basketball spricht man gern von einem Einhorn bei solchen Spielern, also Spieler, die quasi, wenn man sie auf nur optisch bewertet und das, was sie dann technisch liefern, eigentlich nicht zusammenpassen, und das ist ja so. Ja, guckt euch beispielsweise Victor Wembanyama an in der NBA. Der Typ ist gefühlt 8 Meter groß, kann aber Dreier werfen. Ja, das gab es eigentlich nie. Ja, und ähnlich ist es da auch. Der Spieler wollte mal, der wirkt aufgrund seiner schieren Körpergröße als jemand, der kann keine gute Technik haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, schau dir die einzelnen Situationen an zu seinen Toren. Oder ich glaube, das war
der Pass auf Mio.
Der Pass auf Mio, der kein Tor wurde.
Ja.
Sowas kannst du nur spielen, wenn du dieses Spiel verstehst. Sonst kannst du so einen Ball gar nicht spielen. Du brauchst also A, Spielverständnis. Du musst wissen, wo der Winkel ist und wo der Weg in die Gasse aufgeht. Und B, dann musst du auch noch dahin spielen können. Ja, das sind zwei große Fähigkeiten, die du in dir vereinen musst. Und beides hat er. Und deswegen ist er aktuell der Mann der Stunde und das vollkommen verdient. Ja, nur überraschen sollte es echt keinen.
Selbst Lothar Matthäus hat damals, habe ich in der Glanzparade gehört bei den Kollegen, hat Wolf Fuß verraten, hat als Nick Woltemade noch in Bremen war und dann erfahren hat, der wechselt zum VfB, offensichtlich dann bei Sky gesagt, was, der geht zum VfB? Eine Granate. Also selbst zu Zeiten, als es in Bremen noch hieß, vorm Tor, vergiss es. Und ich glaube, ein Lothar Matthäus hat Ahnung vom Fußball, da können wir uns auf einigen.
Ja, und was natürlich auch nicht verkehrt ist, ist, dass er halt ausgeruht ist. Ne?
Ja.
Das tut ihm natürlich weh, glaube ich, dass er Champions League spielen darf. Wenn sie weiterkommt, wird das wohl dürfen.
Nächstes Jahr dort.
Ab nächstem Jahr, aber jetzt hat es in dieser Woche, du hast eine Startelf, die Bern spielt, Einwechselspieler, die Bern spielen, er macht das nicht, er kommt komplett frisch auf den Sonntag in Heidenheim rein. Natürlich auch dann quasi noch mal mehr Effekt von Waffe für den VfB.
Frisch auf den Tisch kommen jetzt die Zahlen von Felix. Jingle bitte.
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
So, Herr Mahler, wie viel hast du uns mitgebracht zum Rasenumpflügen auf der Ostalb?
Überraschend viel.
Okay.
Also überraschend viel auch im Kontext der Stories. Natürlich wie immer erst die Bundesliga-Daten, dann die Stories. XGs, wo wir gerade schon einige hatten. X-Goals 1,37 zu 3,09 pro VfB. Das ist damit jetzt schon das 6. Spiel in 15 Ligaspielen, dass der VfB bei über 3 liegt. Also pro Partie. Schüsse aufs Tor 2:8. Also auch ein klarer Unterschied. Geteilt wenigsten aller Liga-Gegner. Der vierthöchste Wert beim VfB. Ballbesitz der VfB mit 62%. Oben dabei auch das der geteilt dritthöchste Wert beim VfB. Pässe 281 zu 583. Auch das wieder niedrige Werte in Sachen Gegnervergleich, in Sachen Heidenheim. Vierthöchster Wert beim VfB. Passquote haben wir vorm Spiel angekündigt. Kam auch so 71% bei Heidenheim und 86% beim VfB. Zweitschlechtester Wert. Ich glaube, die schlechtesten waren Wolfsburg bei dem Spiel dort. Laufdistanz 116,2 zu 116,5. Ausgeglichen. Sprints auch 243 zu 228. Und jetzt das, was ich vorhin angekündigt hatte: gewonnene Zweikämpfe 106 zu 131.
Ja.
Auch das ist schon der vierthöchste Wert von VfB-Gegnern, aber eben auch der höchste Wert des VfB in dieser Bundesliga-Saison. Da habe ich mir hier in meine Notiz in die Klammer gesetzt und das kurz vor der Pause, Klammer zu, weil das ist schon nochmal wirklich hoch anzurechnen. Noch hier eingeschoben: Nick Woltemade 23 Zweikämpfe gewonnen. Geteilter Topwert individuell beim VfB. Der andere war Mio beim 5-1 gegen Dortmund. Auch der hat 23 Zweikämpfe gewonnen. Ecken hat einer mehr gehabt. Zum Glück daraus nicht wirklich viel passiert. Begangene Fouls, auch das ein neuer schöner Höchstwert. 25 zu 13. Das ist nicht nur der Höchstwert von allen VfB-Gegnern, nicht der Höchstwert von Heidenheim, sondern der Höchstwert von allen Mannschaften in dieser Liga in einer Partie. Also Heidenheim hat die meisten Fouls in diesen ersten, 14 Spieltagen abgeliefert.
Die haben genau das gemacht, was sie angekündigt haben. Ne?
Ja, ja. Was den anderen Fan auch zu Weißglut getrieben hat. Also ich glaube, hier und da wurden wahrscheinlich die Sprüche auf dem Sofa hoch, wann die gelbe Karte endlich mal kommt.
Ja.
Also
auch im Dienst.
Ja, und damit kommen wir zu ein, zwei Storys. Wie gesagt, ein paar mehr als gedacht nach so einem Spiel. Heidenheim ist immer noch nach Rückstand punktlos. Zum 10. Mal verloren diese Saison. Das ist auch mit die längste Negativserie von Heidenheim, die es überhaupt gab. Auch Zweitliga gesehen, Drittliga gesehen, die längste Negativserie in den höchsten Ligen, sage ich mal. Mittelstädt, 12. Torschütze des VfB in dieser Spielzeit. Bei keinem Team waren es mehr. Wir hatten es ja bei Bern mit 5 verschiedenen Torschützen. Auch hier in der Liga führt sich's fort. Woltemade, 50. Bundesligaspiel. Bestrinsch Gott sein 50. Bundesligaspiel.
Guck an.
Hätte ich so, das macht eigentlich, kommt das hin? Das kommt tatsächlich hin.
Felix Mahler übrigens gerade so mit dem Blick, also, wie bei der Rückgabe einer Bio-Klausur, wo du dich eine Woche später fragst, hey, was habe ich da eigentlich geschrieben? Und dafür gab es Punkte? Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, kommt hin.
Ja, kommt hin.
Ist er dann erste und zweite eingerechnet oder wie läuft
nein,
das?
Nein.
Der hat 50 bei Bremen gemacht.
Ja, der hat schon einige gemacht.
Der wurde da schon mit 17, glaube ich, eingewechselt zum ersten Mal. Ja, also
ist nicht so ganz auf dem Zettel, aber außer erst.
Nicht von, also kein Stamm, war nie zu keiner Zeit Stammspieler, aber der wurde oft gebracht von der Bank, ganz, ganz oft. Und das zählt halt als Einsatz und fertig. Ja.
Und was natürlich dann das Neue ist, erster Assist im 50. Spiel, erster Elfmeter im 50. Spiel. Mio traf gegen Heidenheim zum 8. Mal in der Bundesliga. Auch das hat mich überrascht fast. Also Nummer 2 hinter Demirovic zum ersten Mal per Kopf. Und die letzte Story zu dem Spiel, erstmals im Kalenderjahr 2024 lang im VfB, 4 Pflichtspielsiege in Folge. Und auch der 6. Platz, wo sie jetzt gerade zwischenzeitlich stehen, ist die beste Platzierung in der bisherigen Saison.
2 kurze Ergänzungen zu den Stories. Zum einen Elfmeter wollte Mahler, den hat er getroffen gegen Kevin Müller, und zwar in einer Art und Weise, wie Kevin Müller normalerweise keine Elfmeter gegen sich zulässt. Ich kenne den guten Mann ja auch schon ein paar Tage, der war hier auch Stammkeeper schon beim VfB 2. Ich habe da viele Trainingseinheiten gesehen, klar, Trainingseinheiten, aber wenn die nach dem Training Elferknallen gemacht haben, hat Kevin Müller 7,9, würde ich gefühlt sagen, von 10 rausgeholt. Und gerade solche Dinger, die so halb hoch, relativ zentral. Aber die Art und Weise, wie er geschossen hat, Nick Woltemade jetzt, die ließ keine Gegenargumente zu. Das war schon sehr, okay, den mache ich jetzt, egal was kommt.
Den kann er nur halten, wenn er stehen bleibt.
Richtig, genau. Ja, den kann er nur halten, wenn er stehen bleibt. Ja.
Und dementsprechend, Felix hat zwar schon gesagt, na, das musst du in der Phase, in dem Moment dann auch erstmal so durchdenken, und das hat sich Woltemade genauso ausgeguckt.
Zweite Ergänzung zur Geschichte. Wisst ihr, wann ich wusste in dem Spiel, dass Enzo Mio ein Tor machen wird?
Kurz nachdem er den Fehler zum 1-1 begangen
hat. So ist es, genau. Weil du siehst einfach in dem Typ so eine überragende Qualität. Der ist so viel besser als alle seine Kollegen auf dem Platz. Das siehst du einfach, wenn du nicht komplett vollblind bist. Und ich wusste ganz genau, das fuchst in dermaßen, schon die Grätsche, wo er nachgeht, die dann eigentlich erst bei Warner landet, das fuchst in dermaßen, dass er heute noch ein Tor macht. Egal wie, er wird eins machen, mit purer Gewalt, mit purem Wille. Und so kam es, dass er, glaube ich, erstmals in seinen 22 Lebensjahren ein Kopfballtor gemacht hat, weil er einfach unbedingt diese Bude machen will. Ja?
Schön, dass du
so ansprichst. Fehler ausmerzen sozusagen. Ja,
aber weißt du auch, das ist wieder sinnbildlich für diesen VfB. Steht pars pro toto, das habe ich mal in Latein gelernt. Also es ist wirklich so, dass diese Mannschaft und eben auch ihre einzelnen Akteure, jeder macht Fehler. Enzo Mio ist ein Fehler unterlaufen. Aber die Spieler und diese Mannschaft, dieses Konstrukt VfB, das momentan vorherrscht, akzeptiert Fehler, aber pusht auch dieses Weitermachen. Mach's wieder gut. Und dass ausgerechnet Mio, dem dieser Fehler unterläuft, dann das Tor erzielt, das spricht einfach Bände über diese Mannschaft.
Ja. Das ist so, und das ist schön, dass es so ist. Ja, und deswegen wird diese Mannschaft wieder relativ weit vorne landen zum Saisonende. Und das bringt uns jetzt noch zum Abschluss dieses Blogs zur Lage der Liga, liebe Leute.
Ja, das ich glaube, können wir uns kurz fassen, weil wir noch ein paar andere Punkte auch haben. Aber gerade durch diesen Lauf, den der VfB hatte, orientiert er sich jetzt einfach in Richtung oberes Drittel, sage ich mal, oder vielleicht 7-8. Das ist alles sehr eng beisammen. Aber auch, dass die Herren in Dortmund mal wieder Punkte lassen, wo es noch im Sommer hieß, da wechselt man hin, um Titel zu gewinnen.
Vor allem in Dortmund aus Versehen.
Ja, also du siehst, es ist einfach sehr knapp, und der VfB hatte, ich meine, Sebastian Hoeneß hat es, glaube ich, vor der letzten Länderspielpause gesagt, sagt, mit den Leistungen ist er grundsätzlich zufrieden, mit der Punkteausbeute nicht so, es war das ein oder andere Unentschieden zu viel. Jetzt punktet der VfB dreifach und sieh da, er pendelt sich wirklich da oben ein, und wir können auch jetzt schon sagen, das wird keine Saison, in der man um irgendwas groß zittern wird müssen, sondern es ist einfach positiver Druck, den diese Mannschaft dann hat, wenn sie oben mitspielt.
Das gehört mit zur Wahrheit. Er musste liefern. Am Sonntagmorgen war er Elfter, der Club, und er hat geliefert. Ja, ich war am Freitagmittag, das bringt uns dann, na, noch nicht, aber nachher, Samstagmittag logischerweise, war ich im Fautenau zu Gast und habe mich nach dem Spiel auf einen Kaffee und einen Apfelschorle mit Fabian Wohlgemuth hingesetzt, und während wir gesprochen haben, hat er permanent aufs Handy geguckt und jedes Mal wieder drauf geguckt, dann wurde es ein bisschen ja, weil natürlich die Ergebnisse vom Samstagmittag den VfB immer weiter nach unten geschoben, beziehungsweise die, also es war klar am Samstagabend, als wir auseinandergingen, okay, die, also morgen musste liefern, ja, und er hat es getan, und das ist als sehr, sehr positiv zu notieren, ja.
Mit dem Unentschieden wärst du Elfter geblieben.
Richtig.
Und jetzt bist du eben auf 6 rauf.
Bei der Musik, wie man so schön sagt. So.
Da, wo die Musik spielt.
Ja.
Musik haben wir keine, aber einen Werbeblock. Und dann hören wir uns gleich wieder. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Der Jahresrückblick, den wir beginnen mit einem kleinen Wochenrückblick an der Stelle, denn es ist ein bisschen was passiert, das wir auch ganz kurz aufarbeiten müssen. Und das sind auch ganz schöne Nachrichten.
In other news, genau, Jamie Leveling hat sich die Klausel abkaufen lassen, so kann man es glaube ich übersetzen, hat ein Jahr vorzeitig noch draufgepackt auf seinen schon bis 28 laufenden Vertrag. Dafür ist die Klausel weg, es hat sich der VfB einiges kosten lassen, auch das hat der Sportvorstand schon am Samstagabend angekündigt, dass da bald was kommen wird. Montagmorgen war es dann schon soweit, war eh nicht mehr aufzuhalten, die Nachricht. Das ist aus zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen natürlich, das hat ein paar Euro 50 gekostet, könnt ihr euch ja vorstellen. Einmal Gehaltsupdate, über das Gehaltsupdate und das Jahr längere Laufzeit. Das reicht aber nicht, um dir eine Klausel abzukaufen. Da muss noch mal ein Jahr Vertrag quasi Cash, Handgeld drauflegen. Also da ist jede Menge Geld geflossen. Ja, ist aber auch okay, weil der Spieler rechtfertigt das, seine Leistungen rechtfertigen das, seine Bedeutung, die er hat innerhalb der Mannschaft mittlerweile, das rechtfertigt das.
Seine Entwicklung?
Genau. Also das ist in einem Wort, um die Entwicklung zu umschreiben, richtig. Und dementsprechend sehr positive Nachricht. Der VfB steht ja drauf, in diese Jahreszeit solche Nachrichten zu verkünden. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, letztes Jahr, 8. Januar, Enzo Mio verlängert, wo alle dachten, der geht. Und das ist die zweite Seite der Medaille, Mio und Führich. Das sind so ziemlich, Sagadou hat auch noch eine, das sind so ziemlich die letzten, die eine Ausstiegsklausel besitzen, die sie ziehen können, wo Summen festgeschrieben sind, die man bezahlen muss, wenn man den Spieler unter Vertrag nehmen möchte. Aber das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Alle anderen Schlüsselspieler haben diese Klausel eigentlich nicht. Ja, Nübel lasse ich mal außen vor, das ist ein Spezialfall, weil der ist ja nur ausgeliehen. Der hat eine Release-Clause für den Sommer. Also kann quasi die ziehen, wenn er sagt, ich will jetzt sofort zu Bayern, dann ist das möglich. Alle anderen, Undavs, Mittelstädts, Wagnermanns dieser Welt, die haben diese Klausel nicht und das ist gut, denn die waren in den letzten Jahren beim VfB ja permanent präsent. Die letzten Abgänge könnt ihr euch selber noch in Erinnerung rufen. Die waren aber auch irgendwo eine Notwendigkeit, denn durch diese Klauseln konnte sich der VfB entweder Qualität ausleihen oder kaufen oder sie halten, die er eigentlich nicht hätte bezahlen können, qua seines Status, den er so hat jetzt. Macht auch ähnlich wie Herr Leveling der Club eine Entwicklung und dem wurde Rechnung getragen.
Alle Hintergründe zur Verlängerung mit Jamie Leveling packen wir euch in die Shownotes. Da gibt es einen guten Text, der das alles zusammenfasst. Und Felix, du bist dran, wenn es darum geht, die Pokalauslosung zu kommentieren. VfB Stuttgart zu Hause gegen den FC Augsburg, gegen die Fuggerstädter. Danke.
Bitte schön, Christian.
Deine Gedanken kann man so nehmen, oder?
Absolut. 3,50 Euro bitte in die Kasse.
Und das Los?
Ja, also das war ja schon eine komische Nummer, dass es während dem Heidenheim-Spiel ausgelost wurde. Das letzte Mal war das der Fall, erstes Hoeneß-Spiel in der Bundesliga, 3-2-Sieg in Bochum. Und die Zeit wurde Heimspiel Frankfurt ausgelost, das wird ein Heimspiel, vielleicht ein gutes Omen, was das angeht. Aber ja, du wirst immer natürlich die diplomatischen Reden haben von, ne, da darfst du niemanden unterschätzen, das gab es doch schon in Regensburg, gab es gegen Kaiserslautern schon. Aber wenn du zu Hause Augsburg zugelost bekommst mit der Chance auf Leverkusen, auf Leipzig und auf sonst was, dann musst du weiterkommen. Also dann ist Halbfinale bitte gebucht und dann musst du halt nochmal weiter ein Quäntchen Glück haben und dann könnte der Weg so weit gehen, wie den Philipp ja schon mal quasi gegangen ist fast.
Ich kenne Leute, die haben Hotelzimmer in Berlin gebucht. Mehr sage ich dazu nicht.
Gut, Also wenn man sich das anschaut, die anderen Spiele auch, Leipzig, Wolfsburg, jo, fast wurscht, wer da weiterkommt. Ich traue den Bielefeldern zu, dass sie vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen. Die Bremer sind stark, aber ne, auch Freiburg ist da gestolpert. Leverkusen, Köln, ich glaube, da sind wir uns einig, vielleicht minimal, wenn das Spiel in Köln stattgefunden hätte, aber du wirst auch Leverkusen unter den letzten vier sehen. Jo, und der VfB gegen den FC Augsburg, ich glaube, tendenziell spiele ich auch lieber zu Hause gegen Augsburg als in Köln zum Beispiel, ja.
Hauptsache, ich spiele Bielefeld-Halbfinale, das reicht mir.
Also du darfst Augsburg auf keinen Fall unterschätzen. Interessant ist, dass der VfB dann im neuen Jahr zweimal also erst das erste Spiel Mitte Januar in Augsburg spielt, dann Anfang Februar, es ist mittlerweile terminiert, ja, am 4. Februar, es ist ein Dienstagabend, 20:45 live in der ARD, wird das stattfinden gegen den FC Augsburg. Und wie Felix gesagt hat, also wenn du in diesen Pokalwettbewerb weit kommen willst, dann ist der FC Augsburg zu Hause ein echt okayes Los.
Da musst du alle schlagen, ne?
Ja, und ich sag's auch, wie es ist. Also, ich meine, wir dürfen ja als Offizieller darfst du ja diesen Spekulatius nicht betreiben, aber ich habe es ja vorher schon bei uns im Vorgespräch gesagt. Ich nehme Leverkusen lieber in einem Halbfinale daheim als in Berlin. Also, weil schlagen wirst du sie sowieso müssen, wenn du das Ding wirklich holen willst. Und ich spiele lieber gegen sie vor einer völlig angezündeten Arena in Bad Cannstatt, die noch einiges vorhat mit diesem Gegner, als auf eine Tabellenplatz.
Nein, Christian.
Du willst in Berlin gegen die spielen.
Na, aber selbstverständlich. Ich erwarte eine angewärmte Kugel im Halbfinale, damit diese Paarung nicht kommt. Und ja, ich erwarte 50.000 mindestens Schwaben in dieser Schüssel in Berlin, Charlottenburg. Und dann reißen wir die auseinander. Ganz einfach, das erwarte ich.
Nach zwei Saisons warten, Halbfinale, Viertelfinale. Und dass er da auch dazu gehört, die frühe Terminierung vom Pokal, gibt dann auch noch den zweiten Slot mit zwei Partien, 25. und 26. Februar, heißt auch für den VfB wirklich, sollten sie in die Zwischenphase kommen, ist ja auch noch offen, dann ja, scheppert es da durch vom 12. Januar bis, ja, keine Ahnung, 20. Februar oder sowas, und dann ist mal dann erst eine Woche wieder ein bisschen Ruhe, ja. Also keine englische Woche.
Selbst ohne ein Weiterkommen in der Champions League wird das richtig straff. Du hast eine englische Woche gegen Leipzig, du hast zweimal hintereinander Champions League, Bratislava auswärts, Paris zu Hause und dann hast du Augsburg in der Woche drauf zu Hause. Das werden dann übrigens drei Spiele, drei Heimspiele in sechs Tagen.
Pass mal auf, was passiert, wenn du in der Champions League weiterkommst.
Ja, dann kommt gar kein Ende.
Stück.
Ihr könnt euch darauf verlassen, wir werden quasi rund um die Uhr für euch aufnehmen. Ja, vielleicht ist dann auch mal eine Cannstatt-Folge drin in einer Pokalwoche, einfach weil wir so im Modus sind, dass wir gar nicht anders können.
Ja, bei Bundesliga ist ja auch noch, ne? Da kommen
du kannst eigentlich nur ballern.
Ist ja nicht nur Dienstag, Mittwoch, kommen auch am Wochenende gute Spiele.
Also ja, Schlaf wird auch völlig überbewertet.
Nein,
ja,
völlig.
Schon immer.
Völlig.
Ein kleiner Schwenk, den kann ich euch noch liefern.
Da bin ich so heiß drauf, du kannst gar nicht glauben. Ich habe jetzt schon Gänsehaut.
Mein Schneemann und ich. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer von euch mein Schneemann ist. Das ist ein Lied von Vanessa Mai, das sie zum Besten gegeben hat in der Cannstatter Arena beim großen Weihnachtskonzert. Ich wollte schon fast sagen, der 100.000 Lichter, präsentiert von Florian Silbereisen. Ganz so war es nicht, aber ich bin dort gewesen, unter anderem wie 16.000 andere Menschen auch. Ein Termin, der ja schon länger angekündigt war. Im Sommer stand da schon der Termin für dieses Konzert und ich kann euch sagen, es war echt ein schöner Abend, also mit coolen Gästen, mit tollen Stimmen, mit einem echt tollen Hymnuschor. Das einzige Ding war nur, die waren gefühlt in einer anderen Zeitzone, nämlich, wie hat Kollege Hinrichsen gesagt, Mäusekino. Die Tatsache, dass der VfB zu Hause noch gegen FC St. Pauli spielt, bedingt, dass der Rasen nicht betreten werden durfte. Und so saßen die Zuschauer dieses Konzerts, das übrigens auch fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde, ich meine Freitag 2015 im SWR.
Herzlichen Glückwunsch.
Für alle, die sich das noch anschauen wollen, statt Freitagskrimi oder irgendeinem langweiligen Bundesligaspiel. Die Zuschauer waren in der Cannstatter Kurve und auf der Haupttribüne verteilt und dieser Vibe sollte natürlich nicht entstehen, weil wie soll das auch passieren, wenn die Bühne einfach vor der Gegengerade steht? Und du hast wirklich, wir hatten es letzte Woche mal von der Darts-WM, so ein bisschen war das da auch. Du siehst natürlich da hinten ganz kleine Männchen und Weibchen, die singen, die schön singen. So richtig die Beziehung zwischen Zuschauern und Künstlern, die konnte natürlich nicht aufgebaut werden. Aber ich glaube, für den ersten Versuch ist das echt eine schöne Idee. Das kann man gerne wiederholen, vor allem, weil es auch zum guten Zweck dient. Allerdings sollte man vielleicht in den nächsten Jahren mal gucken, dass man mit der DFL vorher klar macht, dass vielleicht dann das letzte Heimspiel des Jahres schon gespielt ist. Also entweder die Bühne oder die Zuschauer müssen auf den Rasen finden, weil sonst ist das einfach zu weit weg.
Oder du knüpfst deinen Fans keine Kohle ab, ganz einfach. Also ist ja alles schön und gut, Erstauflage, Verbesserungspotenzial, hier, dies, das, Ananas, alles gut. Aber du kannst doch den Leuten nicht bis zu 70 Euro abknöpfen für so eine Nummer, Mann. Deshalb darf man doch mal das Kind beim Namen nennen, das geht nicht. Also wenn wir hier von Weihnachten, Nächstenliebe und schlechte Zeiten, alle müssen Gürtel enger schnallen, dies, das und so weiter reden, dann finde ich, da kann man vielleicht auch einen Mittelweg wählen, den man, klar kostet das alles Geld, ist doch klar, logisch, das ist auch klar, der VfB hat da richtig Geld ausgegeben für die Geschichte.
Andrea, der kostet auch.
Richtig, refinanziert kriegst du es eh nicht, ja, durch die Einnahmen, dann mach doch einfach irgendwie einen Mittelweg sagt, pass mal auf, freiwillige Spendenbasis oder das Geld geht irgendwie in eine Organisation zu XY, ich weiß es nicht. Also ich finde es ein bisschen schwierig,
ich hab immer diese
für das Gebotene bis zu 70 Euro zu verlangen, aber vielleicht bin ich da auch der Einzige.
Das ist meine Haltung auch zu Tickets.
Genau, Felix, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist ja so eine naive Vorstellung, die ich habe, die ich ja beispielsweise auch schon geäußert habe vor 2 Wochen, als es jetzt um die Youth League ging. Verlang weniger Geld. Ich weiß, vermutlich rechnet sich das nicht. Die Buchhalter, denen dreht sich wahrscheinlich der Magen um, wenn ich das sage. Aber machen einen fairen Preis und lieber die Hütte voll als einen teuren Preis und das Ding ist halb leer. Weil eine Andrea Berg, die hat dann zwischen den Zeilen schon nochmal gesagt, so nächstes Mal machen wir das dann vor vollem Haus. Weil die ist es, glaube ich, gewohnt, dass kein Platz leer ist, wenn sie irgendwo singt.
Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der nicht gekommen ist. Ich habe meine Akkreditierung leider liegen lassen müssen aufgrund von Gründen, die sich zu Hause abgespielt haben.
Aber ich kann euch sagen, um das abzurunden, Guido Buchwald kann Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium.
Ja, mega.
Das
mega.
War Gänsehaut.
Allein deswegen
hat es sich gelohnt. Also, Grundidee, glaube ich, sehr gut. Auch diejenigen, die gesungen haben, auch die Stimmung bei den Zuschauern, auch gut, aber definitiv Luft nach oben. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Womit wir jetzt wirklich mal beim Jahresrückblick wären an der Stelle.
34. Spieltag, Bundesliga-Saison 2022, 23.
23, 24 meinst du?
Stimmt, richtig.
Wir haben uns überlegt im Vorfeld, dass sich jeder von uns so einen kleinen Moment raussucht, der für ihn dieses Jahr 2024 so ein bisschen geprägt hat. Und Philipp Meisel hat sich, glaube ich, einen, der sehr einprägsam war,
rausgesucht. Ja, wobei man ja sagen muss, also jeder, der nah dran ist am Club, die Fans auch, die wussten schon lange, dass das eigentlich nur so enden kann. Haben das schon lange gefühlt, aber so wirklich real wurde es dann mit dieser Durchsage auf der von XY präsentierten Leinwand zum Torschützen auf anderen Plätzen. Und da wurde das 2:2 in Hoffenheim durchgegeben. Dadurch ist der VfB auf den zweiten Platz gerutscht, oder er war greifbar, sagen wir so. Und dieser,
das 3:2 war es dann endgültig dann.
Richtig,
das
aber, dieser Vibe, der dann da entstand, ja, der in dem Stadion, diese Energie, diese Wucht, diese gefühlt haben sich diesen 60.000 Leuten alle zeitgleich die Nackenhaare aufgestellt. Das war eine unfassbare Stimmung. Eine, wie du sie selten in dieser Art und Weise in dem Stadion bekommst. Denn oftmals, wenn solche massiven emotionalen Momente passieren, sind die ja quasi schon vorbei. Also das Endo-Tor in Köln, da ist dann, bam, okay, jetzt ist die Erlösung da, so ist vorbei. Aber da hat sich ja noch was aufgebaut, es war ja noch Spielzeit da. Du hast es permanent bis zum Ende, hast du einfach gemerkt, es wurde immer geiler, immer geiler, immer geiler. Die Leute haben sich beinahe angeschnallt, damit sie nicht von wegfliegen. Und das war ein ganz, 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 ganz spezieller Moment nach all diesen Jahren, diese endgültige Bestätigung dafür, okay, Mann, du hast eine Meistersaison gespielt, die wird dir nur genommen, weil so eine Freak-Truppe aus dem Rheinland ist irgendwie, keine Ahnung, eins in Jahrtausenden einmal vorkommende Runde spielt, aber du bist eigentlich Meister mit der Nummer. Ja, mit dieser Saison, die du da gespielt hast, die du da hingezimmert hast, wo auf den letzten Metern Siege dabei waren, 3:1 gegen Bayern und sonst was, ja, da hast du, die wurden mit einer Selbstverständlichkeit am Ende hingenommen, einfach nur noch registriert, weil du wusstest, okay, die knallen eh jeden weg, der da jetzt kommt, ja, und das alles kumulierte dann in dieser Phase nach dieser Durchsage auf der Tafel und das ist mein Moment gewesen für dieses Fußballjahr, weil es dann auch irgendwo hingeführt hat zu all dem, was da jetzt noch kommt, ja, was da kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich glaube, Felix kann da nahtlos anknüpfen.
Ja, ich möchte erstmal beipflichten. Ich war ja auch vor Ort in der Kurve und ich habe auch Legendo da erlebt, viel erlebt, aber das war auch nochmal ganz, ganz groß. Ich kann da nur zustimmen. Dieses Brodeln, dieses leichte Schwappen, weil halt hier und da mal doch ein Handy irgendwie Empfang hatte und irgendwo war dann schon das 3:2 drin, aber woanders noch nicht. Da hat wirklich was gebrodelt, gefühlt erdbebenartig, bevor es dann irgendwann halt oben eine Minute später auf der Leinwand lief. 3:2, 4:2, danach war das Thema durch. Diese Feiereien danach, das gesamte Stadion steht, das war brutal. Natürlich auch kann man 1-2 Feiereien vielleicht ein bisschen weniger sehen. Also ich glaube, so eine Ansprache von dem Herrn Waldemar Anton dann mit hier Humba und sowas, das hat vielleicht nicht mehr der eine oder andere so schön in Erinnerung, aber
Versendet sich,
richtig. Aber eben auch dieses, das ist sehr sinnbildlich, weil mein Moment gleich wird auch aus dieser Saison sein, Chris auch, aber es ist eben das Sinnbild für diese gesamte Saison, die auch erst ein halbes Jahr, 7 Monate her ist. Und eben auch dieser Abschluss. Augsburg, ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben, gegen München, Wahrer auf den Zaun, gegen Gladbach die halbe Mannschaft. Das war unfassbar groß, angesprochen, Vizemeistersaison, Gerassi bricht den Torrekord. Ja, das ist alles immer noch nicht ganz greifbar, aber die haben da wirklich eine, ja, gefühlt Jahrzehnt-Saison gespielt.
Es war auch für uns ein wahnsinniger Ritt. Also, ne, wenn du dir das überlegst, auch in diesem Podcast, in dem wir wirklich Jahr für Jahr für Jahr Abstiegskampf, zweite Liga gemacht haben und plötzlich bist du, und das ist übrigens, finde ich, der große Unterschied, auch den dieser letzte Spieltag gebracht hat im Vergleich zu Endo. Ja, Endo war eine Gefühlsexplosion, aber das war eher so, alles fällt von dir ab.
Genau.
Alles
das
Negative.
Meinte ich vorhin, ja, ja.
Alles Negative. All die Last, all die Schwere, all dieses Gepäck, was du mit dir schleppst, diese Angst abzusteigen, all das fällt weg. Und das, was jetzt in der vergangenen Saison am 34. Spieltag passiert ist, das war einfach nur positiv. Das war, okay, es wird ja noch geiler, als es eh schon ist. Und das ist das Verrückte gewesen.
Wenn du Real Madrid schlagen kannst, dann, wenn du sie am Anfang bekommst.
Fast wäre es so gekommen.
Hat nicht ganz funktioniert, aber jetzt nehme ich auch wirklich die Vorlage von vorhin. Weil Mainz ist Madrid, war ja auch vor Ort, nicht im Gästeblock, aber anliegend, durfte das erleben. Es war
Hast du dir etwa auf anderem Wege ein Ticket besorgt?
Ja, aber nicht auf illegalem. Okay. Ich bin immer noch Madridista Premium. Also ich darf immer noch Karten kaufen.
Und ich habe deswegen immer noch eine Luka Modric Autogrammkarte.
Ja, die kam mit den Mitgliedskarte und die wurde dann natürlich weiter vererbt. Aber nee, das von vorne bis hinten war das groß, nicht nur für mich, aber auch bei mir war es das erste Champions-League-Spiel generell, was ich gesehen habe, dann noch in Madrid, der VfB nach 14 Jahren wieder dabei, mittlerweile, man hat ja überlegt, ist es vielleicht die Juventus, vielleicht ein anderes Spiel, mittlerweile war es mit Abstand die größte Fanversion, die es bisher gab, auswärts, bei brutalem Wetter, überall, wir waren alle auch vor Ort, überall nur super nette, euphorische, einfach nur glückselige Menschen kennengelernt. In komplett Madrid, ob es jetzt hier Plaza Mayor war, egal wo, ob es im Auswärtsblock war, ob es im Flughafen war, aber auch diesen Charterflug mitgemacht und sowas. Das hatte eine Größe, das war unglaublich.
Ich hatte lange überlegt, welchen Moment ich nehme und bin zwischen zwei geschwankt. Den einen, den ich schlussendlich genommen habe, den ich vorhin beschrieben habe. Der andere war der, als ich an diesem Fan-Meeting-Point war, auf der einen Seite der gut 2000 Leute umfassende Mob, 2,5 vielleicht, der mal nicht organisierten, aber vor Ort sich befindlichen Fans, die in Farben auch gekleidet waren, also die Karten hatten im Auswärtsblock. Und auf der anderen Seite kommt dann plötzlich die organisierte Szene um die Ecke und läuft auf den, also diese beiden Mobs laufen aufeinander zu. Und ich stand in der Mitte auf dem Blumenkübel, hab das für euch alle festgehalten oder es versucht, ja, weil diese Energie, die da war, die war so massiv, dass mir irgendwann, also ich konnte nichts mehr aufsagen, weil mir die Stimme brüchig wurde tatsächlich und meine Hand hat angefangen zu zittern. Ich konnte das nicht mehr, es war unfassbare Energie zu spüren, ja. Als sie dann zusammenkommen und dann plötzlich ein großes rotes Meer bilden, um dann gesammelt diesen Mini-Corteo zum Auswärtsblock zu laufen, das war sehr speziell. Wirklich sehr speziell.
Und dann ja auch, was drin passiert ist.
Genau, also ja. während du draußen warst und diese Momente festgehalten hast, war ich einer der, ich bin so ein Stadionromantiker, ich wollte so früh wie möglich in diesem Stadion sein. Wir haben uns ja dann so ein bisschen aufgeteilt, ne? Einer begleitet die Fans, der andere guckt, dass er schnell im Stadion ist, mit Internet arbeiten kann und die Leute zu Hause informieren. Ey, als ich in dieses Bernabeu reingelaufen bin am Spieltag, und du weißt, in 2-3 Stunden geht hier das Spiel Real Madrid gegen den VfB Stuttgart los. Da geht dir kurz vor dem geistigen Auge wirklich alles ab, was passiert ist in den vergangenen Jahren. Also wirklich, dann denkst du kurz, ey, okay, ich arbeite jetzt hier gerade im Santiago Bernabeu. So viele Fans sind da, so viele Menschen, die ich kenne, Freunde, Bekannte. Die waren alle auch in Sandhausen, die waren alle auch in Osnabrück, die waren alle auch beim Relegationsspiel an der Alten Försterei. Wahnsinn. Und jetzt spielst du hier in Bernabeu und spielst Champions League. Es ist das Spiel, das alle wollten. Das war ja klar bei der Auslosung auch und der VfB hat es bekommen. Und das Ergebnis war dann an dem Tag noch nicht da. Das kam dann bei meinem Moment, das Ergebnis, nämlich in Turin. Was für mich so ein bisschen der ganzen Entwicklung der Mannschaft auch unter Sebastian Hoeneß die Krone aufsetzt. Weil dahin zu fahren, ins Juventus Stadium, zu einer europäischen Spitzenmannschaft, zu einem großen Namen, um dieses Spiel eigentlich über 90 Minuten durchzudominieren, dem Gegner sein Spiel aufzudrücken und sich dann am Ende fast nicht zu belohnen, weil der eine Ball an Pfosten geht, weil einmal Dennis Undav auf ein Handspiel aberkannt wird, weil Enzo Mio einen Elfmeter verschießt. Und du denkst dir so, boah, zum ersten Mal sitzt du bei so einem Champions-League-Spiel und sagst so, ich will heute diesen Punkt nicht mitnehmen. Und diese Besessenheit hatte die Mannschaft dann auch bis in die Nachspielzeit. El Bilal, 90+2, haut dieses Ding rein. Die mitgereisten Fans drehen völlig durch. Uns haben Videos erreicht. Es waren viele ja in Turin, die nicht im Stadion waren. Da haben mich in diesen Momenten WhatsApps erreicht von Menschen auf dem Piazza San Carlo, die völlig am Durchdrehen sind. Da sind Pizzastücke, glaube ich, durch die Gegend geflogen und also Wahnsinn. Und dieser Moment ist für mich, also alles das, ich glaube, was wir aufgezählt haben, das ist so diese Steigerung und letzter Spieltag Real und dann mit dem Höhepunkt, dass du halt in Turin die 3 Punkte holst und wirklich angekommen bist. Und ich glaube auch, das war so der erste Moment, wo der VfB wirklich auf der internationalen Landkarte wieder erschienen ist. Mich haben Nachrichten aus Kroatien erreicht, aus der Familie. So, ach, das sind die. Ja, die spielen echt gut. So, da hast du doch nicht irgendwie Blödsinn erzählt im Sommer, als wir uns gesehen haben. Die kicken wirklich gut. Ja.
Put den VfB Stuttgart back on the map, hätte es geheißen in irgendeinem US Sender, der sich mit europäischem Fußball beschäftigt. Aber so würden es die Amis halt ausdrücken. Ja, du bist wieder auf der Karte aufgetaucht und das nicht nur random irgendwo, sondern mit so einem dicken Ausrufezeichen. So wie dieser, kennst du bei den Asterix-Filmen, als immer dieser Spor, dieser Bam, dieser Ding da reingerammt wird, das gehört jetzt uns. So.
Revier markiert.
So.
Schreibt uns doch gerne auch, was eure Momente waren. Also wir haben jetzt wirklich unsere einfach aufgezählt. Vermutlich deckt sich das in manchen Fällen. Aber wenn ihr noch andere habt, weil es ist so viel passiert in diesem Jahr, lasst uns gerne auf allen möglichen Wegen wissen. Ihr kennt die Wege. Und wir werden auch für euch den einen oder anderen Bewegtbild Film produzieren zwischen den Jahren und werden auch da nochmal dieses Jahr uns ein bisschen zu Gemüte führen. Ja. Das wird es auf unserem YouTube-Kanal geben, irgendwann zwischen den Jahren, damit ihr auch was zu tun habt, neben Plätzchen essen und Darts WM.
Ich habe noch eine Zahl.
Gerne.
1,9. Mhm. Der Punkteschnitt des VfB in der Bundesliga im Gesamtjahr 2024 ist 1,9. 62 Punkte in 32 Spielen auf Platz 3, 5 hinter den Bayern, 15 hinter Leverkusen und auch der Vergleich, sollten sie gewinnen gegen St. Pauli, das schneidet sich wohl mit dem 15. Spieltag, es waren 3-0 in München, dann wären sie auch nur 5 Punkte entfernt von der Punktzahl letzte Saison nach 15 Spieltagen.
Was war das für ein Jahr? Verrückt. wir müssen kurz Luft holen und machen gleich mal weiter mit dem NLZ.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die hat sich permanent mit eigenen Fehlern das Leben schwer gemacht und hat das nicht abstellen können über 90 Minuten. Habe ich das richtig gesehen?
Ja. Ja, glaube ich schon. Und ich glaube, dass natürlich dann noch mit jedem Fehler, den wir gemacht haben, irgendwie gefühlt der nächste gleich gefolgt ist. Trotzdem, natürlich, wenn du nach, wie viel waren es, 3 Minuten? Nach 3 Minuten bereits in einzelnen Rückstand gerätst, durch so ein Ei, dann wird es natürlich nicht leichter. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und dass dann trotzdem zur Halbzeit ich 2 Torchancen üben, wie drüben zähle und dann Pausenstand von 0-2 zähle, dann muss ich schon sagen, dann haben wir mit 2 Geschenken auch infolge des langen Balles, der, sorry, aber einfach verteidigt werden muss. So, das darf nicht passieren, weder auf Drittliganiveau noch auf Viertliganiveau. Es ist uns auch noch nicht passiert so in der Folge und, oder in der Konsequenz. Und dann fressen wir den zweiten halt vor der Pause oder dann halt noch vor Pause und Pfiff vielmehr. Schwer, kommen wir raus, haben natürlich das Ziel, uns ins Spiel zurückzuarbeiten und fressen praktisch mit der ersten Aktion des Gegners in unserem Strafraum direkt den dritten, auch dessen Entstehung so unglücklich war. Und dann glaube ich noch von Dennis seinem Rücken, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, Pfosten, Rücken vom Gegner von Fußfeld, also. Ja, einfach irgendwie ein gebrauchter Tag in der Summe. Ist immer sehr wild. Muss man ehrlicherweise sagen, um 15 schwache Minuten, wo dann Dortmund vielleicht sogar erhöhen kann. Und als sich das Ganze irgendwie wieder einpendelt, kann man niemanden das Bemühen absprechen. Fand ich, haben wir weiter fleißig, waren fleißig, haben geackert, haben gespielt, haben versucht, sind halt nicht entscheidend durchgebrochen. Die einzige wirklich gute Situation, um Bojupi wird der Ball ein bisschen im Rücken gespielt. Trotzdem glaube ich, kann der unterm Strich immer noch reingehen und dann passt es zu dem Tag, dass er dann halt den Weg nicht ins Tor findet. Ja, insgesamt gebrauchter Tag, viel zu viele Fehler gemacht und ein Gegner, der natürlich mit einer unfassbaren Qualität auf offensiv außen mit Hedwer und Cole Campbell heute jeden Fehler dann auch gnadenlos bestraft hat.
Ein enttäuschter Markus Fiedler, aber gleichzeitig auch ein realistischer. Er hat unumwunden zugegeben, wir waren scheiße, fertig, ja, ist halt so, solche Spiele gibt's. Bitter, wenn sie dir halt in einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten passieren, wo du einfach punkten musst eigentlich. Ja. Und last but not least, mein Nimbus ist auch futsch. Ich brauche nicht mehr dahin kommen.
Bitter.
Aber es geht weiter. Und zwar an diesem Samstag. Rot-Weiß Essen, Hafenstraße, Ruhrpott, eines der rauesten Pflaster im deutschen Fußball. Und das gilt nicht nur für die dritte Halbzeit, sondern auch wirklich für das, was die Jungs da erwarten wird. Aber vielleicht ist es genau das Richtige. Ja, dieses alle hassen uns, alle gegen uns, niemand für uns da. warum nicht?
Ersten Spieltag in Rostock hast du direkt einen Punkt entführt. Genau. Wenn du das wieder ein bisschen mitnimmst, diesen Spirit mit der Einstellung reingehst, warum nicht?
Das ist es. Dazu gibt's bei der U19 und U17 feststehende Hauptrunden. Ja, die Gegner sind illuster, sagen wir es mal so. Oh,
also gut, den hat man glaube ich schon lange nicht.
Den hat man schon lange nicht mehr. Die kommen also auch aus der Region, aber nicht nur. Da sind auch Spiele dabei gegen, glaube ich, Hannover 96, Hertha BSC, Wolfsburg habe ich gesehen. Also querbeet verteilt. Es geht auf Reisen für die beiden Mannschaften von Nico Willig und Daniel Jungwirth. Und was da noch kommt, zumindest für die Mannschaft von Nico Willig, das entscheidet sich an diesem Freitag, 12 Uhr, die Youth League Auslosung. Es geht entweder gegen Glasgow Celtic, Liverpool FC, Monaco FC,
Dinamo Zagreb oder Lille.
So, die Doggen, richtig.
Und wir wollten es ja tun, deswegen nochmal hier Gazi voll machen.
Ja, Gazi voll machen. Egal gegen wen, es ist ein Heimspiel ohne Konkurrenz der Profis am selben Tag. Es wird die ganz große Bühne werden für diese Jungs, die haben sie sich auch verdient und ja, mein Lieblingsspieler wird hoffentlich auch dabei sein, war am Samstag insgesamt der eingesetzte Spieler Nummer 43, der für den VfB Stuttgart in dieser Saison bisher zum Einsatz kam, Mirza Katovic, einer der beiden Sechser von Nico Willig, der sein Drittliga-Debüt feiern durfte, wird auch hoffentlich in dieser Youth League-Partie dann zur Verfügung stehen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Kann mit allen Gegnern was anfangen. Insbesondere die Doggen. Mir gefällt einfach, also Fußballvereine mit Hunde im Wappen. Da kann ich sehr viel damit anfangen. Ja, und immerhin auch der Heimatverein eines gewissen Herrn Pavard, falls den jemand noch kennt. Und ja, vielleicht auch einer der von den Namen her eher schlagbareren aus diesem Quintett, das da auf den VfB wartet.
Ihr werdet das natürlich bei uns lesen, entnehmen Sie wie üblich der Tagespresse. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und dann sprechen wir über Pauli.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Erst kommt St. Pauli und dann kommt Heiligabend. Es ist das letzte Spiel, der letzte Kraftakt für den VfB nach einem langen Jahr. Und ich glaube, es ist wirklich platt, aber alles raushauen nochmal.
Oder? Ja, Rute aus dem Sack und ab dafür. Ja. Also da gibt's gar nichts. Da werden keine halben Sachen mehr gemacht. Auch wenn du die letzten Körner aus dir rausquetschen musst, das wird der VfB tun. Ich erwarte eine Leistung, die der gegen Heidenheim nahe kommt, die wirst du auch brauchen, weil auch St. Pauli ist zusätzlich zu Heidenheim noch mit demselben Arbeitsethos gesegnet, die Mannschaften, aber eben im Vergleich zu Heidenheim auch mit ein, zwei spielerischen Komponenten noch drin, ja, die der ehemalige VfB-Jugendspieler da implementiert hat, der die jetzt mittlerweile trainiert.
Alexander Blessin, übrigens großes Interview von unserem Kollegen Jürgen Frey, packen wir euch in die Shownotes, sehr
lesenswert. So sieht's aus, guter Mann, der zuvor seine Spuren sich verdient hat in den Niederlanden, in Belgien, Ostende war er, KV Ostende, dann in Genua, richtig, in Italien und jetzt auf St. Pauli sein Unwesen treibt, sage ich schon, denn er hat in den letzten Wochen da was geschaffen, was man ganz klar ablesen konnte an den Leistungen auch. Du hast St. Pauli im ersten Saisondrittel, hast du klipp und klar den Hürzler-Stil gesehen, noch überall, der ist aus jeder Ritze gequollen da, ja, und es hat die Mannschaft wirklich vor Probleme gestellt. Und Blessin hat die jetzt gebrochen, also positiv gesehen gebrochen, er hat diese Routinen durchbrochen, er hat das, jetzt fangen die an, plötzlich Fußball zu spielen, ja, er hat Dinge implementiert, die man ganz klar an ihm feststellen, oder an Blessin festmachen kann, kann man zum Beispiel auch, wer das möchte und die Chance hat, mal gerne mit dem Kollegen Nick Betzner sprechen, ehemaliger VfB-Nachwuchsspieler, der dann in Ostende unter Blessin unterwegs war und dort sich zum U21-Nationalspieler gemausert hat, ja, jetzt glaube ich in Wiesbaden, der hat oder wird euch berichten von dem fußballerischen Ansatz, den Blessin eben zu einfach pflegt und in seine Mannschaften reinbekommen möchte. Und das ist jetzt das oder die Gemengelage, die auf den VfB wartet. Ja, ist nicht mehr nur die Kampftruppe, die da einfach alles tut, um dann Umschaltfußball zu spielen und sehr hoch presst, um möglichst kurze Wege zum Tor zu haben, was sie in ihrer Aufstiegssaison oft gemacht haben. So, und jetzt ist da plötzlich Ballbesitzkomponenten dabei und all das wirst du zu bespielen haben, wirst aber auch die ganz klare Ausgangslage haben, das packen zu können, weil der VfB ist nun mal deutlich besser als St. Pauli unterwegs in jeglicher, ob ich jetzt individuell das durchgehe oder Mannschaftsteile durchgehe oder was auch immer ich hernehme, ja, da gibt's keine zwei Meinungen. Den musst du schlagen, ist ein Aufsteiger, du spielst zu Hause, danke, tschüss.
Und all das, was uns Philipp Meisel jetzt gerade sehr gefühlig dargestellt hat, untermauert Felix Mahler mit Zahlen, Daten, Fakten.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
So, Felix, deine Chance zu beweisen, dass Philipp Meisel entweder Quatsch geredet hat oder richtig lag mit seiner Einschätzung.
Er lag richtig, weil Pauli ist tatsächlich, oder St. Pauli, ich glaube, Pauli ist auch so ein bisschen...
Darf man nicht sagen, das ist gefährlich, sagen, gefährlich.
Ich bleibe bei St. Pauli lieber. Ist echt ein interessanter Blick. Nummer 1 ist direkt schon mal die Gegentore. Sind überraschend. 24-19, also nach der Partie, der VfB hat mehr kassiert als St. Pauli. Platz 7 gegen Platz 15. Tore dafür der VfB deutlich mehr. Das Problem bei St. Pauli 29-11, Platz 5 gegen 18. Torschüsse logischerweise auch, Platz 4 gegen Platz 17. Passquote, da ist Pauli auch nicht schlecht dabei, 80,4%, der VfB halt auch wieder mehr mit 86,6%, Ballbesitz der VfB auch mehr, 57%, Pauli im Schnitt 44%, insgesamt gewonnene Zweikämpfe, Platz 2 gegen Platz 18, deutlicher Vorteil für den VfB, was man vielleicht auch eher in so Abstiegskampf oder ja, Mannschaft, die halt unten ein bisschen kämpfen müssen, verorten würde. Insgesamt gewonnene Kopfballduelle, Platz 17 gegen 11, beides nicht besonders, aber jetzt kommen Werte, Laufdistanz gesamt, Platz 14 gegen 1, Pauli hat die meisten Meter abgerissen bisher, Sprints gesamt, Platz 12 gegen Platz 15, beides nicht so stark, der VfB wie St. Pauli, intensive Läufe, auch da wieder, gesamt Platz 16 gegen Platz 2, auch da St. Pauli brutal stark, Faust im Gegner sind sie beide ähnlich, 13 gegen 14, also Platz 13 gegen 14, Karten 10 gegen 16, also da ist St. Pauli für eine, ja, für einen Abstiegskampf oder ja, klassenhaltskämpfende Truppe echt ziemlich fair, wenn man das so direkt rausliest. Aktuell Platz 6 gegen Platz 15, 23-11 Punkte. St. Pauli ist immerhin auswärts leicht stärker vom Gefühl als zu Hause. Ich glaube, einen Punkt mehr geholt, wenn man auf diese Heim-Aus-Tabelle schaut. Und der VfB hat historisch noch nie ein Heimspiel gegen St. Pauli verloren. Es gibt kein einziges Heimspiel, das sie verloren haben. Egal ob erste, zweite Liga, Pokal. Das letzte Mal, das sie verloren haben, war natürlich dann in St. Pauli, war 1996. Auch das ist 28 Jahre her. Also die Bilanz spricht da sehr, sehr gut pro VfB. Und Marc will halt auch an der Stelle, müssen wir auch nochmal fair eingehen, gehe ich gerade eher seltener drauf ein, jetzt mache ich mal wieder Platz 5 gegen Platz 17, auch da ist eine gewisse Grundlage da, eine gewisse Erwartungshaltung da, Eckspieler gibt es nicht wirklich, Simon Zoller tatsächlich war U17 beim VfB, aber ist ja dazu auch noch verletzt und eben die Plessin Verbindung zum VfB, sogar auch eine Verbindung zu Sebastian Hoeneß, die haben beide mal 3 Jahre lang zeitgleich zumindest im Nachwuchsbereich von RB Leipzig gearbeitet. Kommen wir zu den Stories und da kommt das, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Pauli echt nicht schlecht dabei ist und es zeigen eben auch Ergebnisse gegen diese Top-Clubs. Die haben 3-0 in Freiburg gewonnen, nur 2-1 in Dortmund, nur 0-1 gegen die Bayern, nur 2-1 in Leverkusen, 0-0 in Leipzig. Also es darf der VfB nicht davon ausgehen, dass die hier mal entspannt ihre 2-3 Hütten machen.
Das ist übrigens das, deswegen auch dieses Gefühl, dass sie auswärts sich da leichter tun. Also sie, ich habe einige Spiele von ihnen gesehen und das ist wirklich so, dass sie ja auch lange gebraucht haben, bis sie zu Hause ihr erstes Tor geschossen haben. Dann denkst du immer so, Millern-Tor, Hexenkessel, blibla. Aber sie fühlen sich gefühlt auswärts wohler und sie fühlen sich wohler, wenn sie wirklich der krasse Außenseiter sind. Ja. Da haben sie keine großen Probleme gegen Bayern, Leverkusen. Da hat nicht viel gefehlt, da hätten die Leverkusen noch 2-2 gemacht. Ja. Also das wird alles andere als ein Selbstläufer und auch die Tabelle zeigt das ja. Sie haben so ein bisschen schon diesen Abstand geschaffen zu Bochum-Kiel. Also sie, wenn das so weitergeht, kämpfen sie entweder um den Relegationsplatz oder tatsächlich noch drin zu bleiben. Für einen Aufsteiger stehen sie solide da, sage ich mal, und haben keine Angst vor großen Namen.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Und wir hatten es vorhin angesprochen, von Länderspielpausen her, auch das erste Spiel vom VfB ohne was in der Mitte seit Mitte November. Wie gesagt, haben wir angesprochen, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Und auch das nochmal, das habe ich diese Verbindung so ein bisschen direkt in den Kopf bekommen. Perfekter Dezember würde bedeuten, sie gewinnen gegen St. Pauli noch. Und das hat mir so ein bisschen Throwback gegeben zu diesem perfekten September letzte Saison, wo so ein bisschen alles angelaufen ist, auch wenn es da nicht immer die größten Gegner waren, auch jetzt ja nicht mit Kiel oder hier und da mal oder Regensburg auswärts, da war halt auch mal irgendwie, keine Ahnung, Darmstadt zu Hause dabei, aber so ein bisschen das Feeling gibt mir dieser Dezember dann trotzdem.
Das heißt, glaube ich, Knüppel aus dem Sack und nicht Rute aus dem Sack. Das wäre währenddessen eingefallen. Aber
Knüppel noch mal ein bisschen Forscher.
Spieler.
Ich mach's kurz. Jackson Irvine ist ihr Kapitän, ist ihr Leader, ist ihr Knackpunkt. Knackst du den, knackst du alle.
Nummer 1, Laufleistung. Nummer 2, intensive Läufe, individuell in der Bundesliga. Brutaler Typ. Bei mir ist es der Torwart, Nikola Vasil.
Schön,
ich,
gut.
Mir wurde gewarnt, dass ich auf die Aussprache dann achten muss, wenn ich mit denen nehme. Ist jetzt auch gar nicht eher spezifisch, aber eben so ein bisschen sinnbildlich für diese starke Abwehrleistung für einen Aufsteiger. Auch 4x0 gespielt, damit auch öfter als zum Beispiel Nübel oder auch andere Top-Torhüter, auch Leverkusen hat selten 0 gespielt. Also der so ein bisschen als Beispiel.
Olapado Afolayan. Erstens, weil der Name total geil klingt. Und zweitens, weil man ihn häufig hört. Also bei den St. Pauli-Spielen, die ich gesehen habe, war es wirklich so, dass er in den allermeisten Fällen derjenige ist, der vom Kommentator in den Mund genommen wird und der bei den Spielberichten auftaucht, der sich die Chancen ausspielt. Ja? Und trotzdem irgendwie, ich höre diesen Namen oft, ich sehe ihn kicken, ich sehe echt viele gute Ansätze, aber bisher ist nicht so wirklich viel bei rumgekommen. Und das ist auch etwas. Also wenn der Torwart bei Felix der Punkt ist, wo man sagt, den musste wirklich auch die sicheren Dinge reinhauen. Wenn Philipp sagt, Irvine ist so derjenige, wenn du ihn knackst, dann knackst du St. Pauli, dann ist Afolayan auch einer. Wenn er so ineffizient bleibt, wie es bisher war und nicht plötzlich aus jeder Chance, die sich ihm bietet, ein Tor macht, dann hat der VfB auch eine ganz gute Chance. Und ich bleib dabei, ich würde einfach wahnsinnig gerne mal wieder zu Null spielen und deswegen tippe ich 2-0. Ich hoffe es einfach. Ihr?
3-0.
Ich muss sie leider einen Tipp kopieren, gehe auch auf 3-0, weil ich habe dieses Gefühl drin, letztes Spiel vor Weihnachten, letztes Jahr war Augsburg, waren 3-0, ein überragendes Spiel, ein überragender Abschluss. Auch dieses Jahr wird überragend, weil da, glaube ich, im gesamten Stadion so ein Stolz herrschen wird für das Jahr, selbst wenn sie es verlieren würden, was ich ja wie gesagt nicht glaube. Aber das wird, glaube ich, eine große Atmosphäre und dann gehe ich auch mit einem 3-0, auch wenn sie sich quasi leider immer einen fangen, aber 3-0.
Große Atmosphäre macht ihr bei jedem Heimspiel und auch mit eurem Feedback uns gegenüber. Wir freuen uns da, wenn ihr euch meldet, immer und jederzeit. Ihr kennt die Kanäle. Ihr kennt auch die Mailadresse info@meinvfb.de und wir möchten uns an der Stelle, weil das jetzt auch die letzte Folge in diesem Jahr ist, bei euch allen bedanken für eure Treue, für euer Feedback, für euren, ja, eure Hinweise, Lob, Kritik, all das, was kommt. Auch die Begegnungen, wir hatten es in der letzten Woche, die man hin und wieder mal auf dem Herrenklo oder in Stadtbahnen hat. Das ist alles das, wofür wir das machen und wir freuen uns einfach wahnsinnig, dass ihr dabei seid.
Ja, und vielleicht auch noch anschließend an das ein Dank an alle hier in-house, die uns das ermöglichen, ne? Die uns hier möglich machen, Woche für Woche für euch diesen Content einfach zu produzieren, ob das jetzt Audio ist, Video ist, Texte, was auch immer. Aber gerade jetzt explizit für den Podcast, ich meine allein, was der Mari, unser Producer, was der buckelt, was der büffelt, was der möglich macht für uns, das ist aller Ehren wert. Deswegen ziehe ich den Hut, den ich heute ausnahmsweise mal aufhab, ne? Und sage, wie Horst Rubesch 1, nur ein Wort. Vielen Dank.
Schließe ich mich an, gerade auch was das Pensum angeht. Man muss uns ja fast doppelt so oft hören als aktuell. Weil es ist natürlich schön, warum man uns doppelt so viel hört. Aber auch hier gerade mal, weil ich es vor mir auf dem Zettel habe, 323. 300. war bei dir in Kroatien. Das fühlt sich gefühlt an wie vor 4 Wochen und wir haben 23 Folgen produziert.
Wahnsinn, ja. Das ist noch Ende August gewesen, meine ich. Jetzt haben wir Ende Dezember und haben noch 23 mehr. Wir hoffen, wir konnten euch auch in diesem Jahr einigermaßen durch die VfB-Zeit begleiten und hoffen natürlich auch, dass ihr im nächsten Jahr bei uns dabei seid. Es geht ja direkt gut los.
2 Folgen kommen noch, ja. Während wir jetzt uns hier so ein bisschen in die Winterpause verabschieden. Ihr bekommt die Knut Kircher-Folge noch auf die Ohren, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Und bekommt etwas, was wir schon länger her mal produziert haben, aber exklusiv für unsere Abonnenten laufen haben lassen damals. Ja. Und jetzt machen wir das frei zugänglich für alle, nämlich eine Folge, die wir mit einem Historiker zusammen aufgenommen haben, der auch ein Buch drüber geschrieben hat, nämlich über die Mexiko-Reise des VfB Stuttgart 1951 war es, glaube ich, aber der damals der erste europäische Club war, der sowas gemacht hat. Was heute jeder macht, diese Marketingreisen, der VfB war zuletzt in Japan, in Asien, das gab es eben in den 50er Jahren auch schon. Da ging halt eine Truppe mit Robert Schliens und Erwin Waldner und Konsorten halt mal 4 Wochen auf die Reise, bis sie da überhaupt erst angekommen sind, gefühlt, ja. Waren dann lange Zeit in Mexiko, haben dort Testspiele gemacht vor 60 und mehr tausend Leuten in umgewidmeten Stierkampfarenen und sonst was. Also hochinteressant. Buch dazu bekommt ihr im VfB-Fanshop, wenn ihr es wollt. Ansonsten bekommt ihr irgendwann vor Neujahr diesen Podcast in eurem Feed auf die Ohren. Viel Vergnügen damit.
Und dann würde ich sagen, an der Stelle wünschen wir euch da draußen allen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, bleibt gesund und habt euch lieb.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.